bei Seehofen. Nix! Nix als Bücher, nix als Bücher im Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit unseren Buchempfehlungen. Schön, dass ihr euch wieder Zeit für uns genommen habt. Ich bin Lutz Nagler und ich habe wieder meine beiden Kolleginnen bei mir.
Monika Egelhaff
und Marianne Kuttleck.
Wir haben wieder unsere Lieblingsbücher dabei und wir haben uns ehrlich gesagt in den letzten Wochen ein bisschen schwerer getan, einen Konsens zu finden. Ich plaudere aus dem Nähkästchen. Daran schuldet die Longlist des Deutschen Buchpreises, die immer Mitte August veröffentlicht wird. Und das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil da mussten wir lesen und wir haben dann viele dieser Bücher gelesen und ehrlich gesagt keins für so gut gefunden, dass wir es vorstellen wollten. Aber fast keines, muss ich sagen.
Ja, genau.
Weil eins hat es geschafft. Doch dazu später mehr. Nachdem wir das hier heute aufnehmen, einen Tag nachdem die Preisträgerin des diesjährigen Deutschen Buchpreises bekannt gegeben wurde, und zwar Martina Hefter mit Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Und nachdem zumindest zwei von uns dieses Buch gelesen haben, sollten wir da jetzt kurz nochmal was dazu sagen, finde ich. Also es ist ja auch kein wirklich schlechtes Buch, aber wir wollten es halt auch nicht empfehlen. Wir sagen gleich, warum oder wieso. Mir hat es sehr gut gefallen. Also Martina Hefter ist eine Autorin, die in Leipzig lebt und so Performance-Kunst irgendwie macht. Und ihre Texte sind mehr so also szenische Schreibformen. Und das ist auch das Manko oder das Problem, was ich mit dem Buch hatte. Das ist keine so wirklich in sich abgeschlossene Geschichte. Aber es hat mir sehr gut gefallen, weil das eine tolle Sprache hat, einen tollen Wortwitz. Und ich fand auch die Gedanken der Hauptperson Juno alle sehr treffend und passend. Also hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein relativ schmales Buch. Kurz zur Geschichte. Juno arbeitet als Tänzerin im Theater und pflegt ihren schwerkranken Mann Jupiter. Woran Jupiter leidet, erfahren wir nicht, aber er wird scheinbar immer schwächer und er benötigt Junos Hilfe. Und nachts, wenn er im Nebenzimmer liegt, oder sie haben alle getrennt, sie schlafen halt getrennt, wenn Juno in dem Nebenzimmer liegt und nicht schlafen kann, dann chattet sie im Internet mit die unbekannten Männern. Und hier findet sie dann einen Freund eigentlich und ist aber nicht klar, ob das vielleicht nur ein Fake-Profil ist von jemandem, der auf der Suche nach einer deutschen Frau ist, die Geld hat, die er heiraten kann oder pseudo-heiraten kann, von der Geld bekommt, der ihr Liebe vorgaukelt. Und diese Gespräche zwischen diesen beiden, zwischen diesem Freund in Anführungsstrichen und Juno ist im Prinzip der Hauptteil des Buches. Möchtest du auch was dazu sagen?
Ja, also ich möchte eigentlich nur kurz was dazu sagen. Mir hat es eigentlich nicht so gefallen, weil dieser Buchpreis, es soll ja das beste deutsche Buch dieses Jahres auszeichnen. Und das finde ich, ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Weil, also ich fand auch, dass es teilweise sehr witzig war. Aber es ist halt, es sind einfach so kurze Episoden, sie chatten einfach damit und ich bin halt ein bisschen oldschool. Ich mag einfach schöne Sprache, ich mag schöne Geschichten und das, finde ich, ist in diesem Buch nicht der Fall. Ich hatte die Lektüre nicht befriedigt, muss ich einfach sagen.
Ja, ein bisschen ging es mir auch so. Aber es gab ein anderes Buch, was auf diesen Listen stand, auf diesen Buchpreislisten und das fanden wir alle gut. Und das stellst du uns jetzt vor.
Genau, also wenn es nach mir ginge, aber das tut's ja nicht, hätte dieser junge Mann den Buchpreis bekommen, nämlich Herr Thielemann, 32 Jahre alt, der sein zweites Buch damit veröffentlicht hat, Von Norden rollt ein Donner, erschienen im Beck Verlag. Schon der Titel ist zweideutig. Es geht zum einen um den ganz realen, um das Donner, den man hört von dem nebenanliegenden Truppenübungsplatz in der Südheide. Es spielt in der Lüneburger Heide in der Südheide. Und zum anderen ist es auch das Donnergrollen der Geschichte, das in diesem Roman eine wichtige Rolle spielt. Es geht um den 19-jährigen Jannis. Der ist Hirte in dritter Generation und fühlt sich verantwortlich, diesen Beruf weiterhin auszuführen, obwohl er eigentlich selber gar nicht so recht weiß, ob er das überhaupt will. Aber er fühlt sich einfach in der Verantwortung der Familie, das weiterzuführen. Und da kommen eben auch sehr schöne poetische Szenen über die Natur, über die Landschaft. Also genauso, wie man eigentlich oder wie sich viele die Lüneburger Heide als so teilweise mystisch verklärte Idylle vorstellt. Und in diese Idylle bricht dann eine Bedrohung ein, und zwar kehren Wölfe zurück. Und nun wird diskutiert im Dorf und auch in der Familie, wie man damit umgehen soll. Ob man die Wölfe einfach abknallen soll oder ob es vielleicht reicht, nur Schutzzäune zu errichten. Und dieses Problem, das ja ganz, ganz real ist, spaltet eben auch die Familie, diese Hirtenfamilie. Ein neu zugezogener Nachbar, der so, schon so ein bisschen merkwürdig ist, biedert sich dann fast richtig an und bietet Hilfe an. Dieser Nachbar steht auf Nazi-Symbole und gehört dann, wie man so nach und nach erfährt, der völkischen Siedlern an, von denen es tatsächlich gerade in der Lüneburger Heide heute immer mehr gibt, die sich dort immer mehr ansiedeln. Dazu kommt dann noch im Verlauf des Buches, dass Jannes ein düsteres Geheimnis aufdeckt, das seine Familie betrifft und das zurückreicht in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Was das genau ist, möchte ich nicht verraten. Und was mich an dem Buch einfach so wahnsinnig fasziniert hat, ist, dass es unglaublich packend, spannend ist, gleichzeitig aber auch sehr poetisch. Und dass es dem Autoren gelingt, sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart dieser Landschaft zu verbinden. Also ich finde, es ist ein hochaktuelles Buch, sehr schön geschrieben und hat eigentlich alles, was ein Buch braucht, um den Buchpreis zu bekommen.
Tja, also du weißt ja, ich habe am Anfang schon Schwierigkeiten mit dem Buch gehabt. Ja. Oder vielleicht ist es so, dass die Bücher, die wir heute Abend vorstellen oder die uns so gut gefallen haben, alle eins gemeinsam haben. Sie fangen ganz langsam an und werden dann immer besser.
Ja.
Und also ich hatte Probleme mit diesem magischen Realismus nennt man das, glaube ich, diese Szenen am Anfang, wo so Figuren auftauchen, die scheinbar nicht da sind oder doch da sind. Das hat mich extrem gestört am Anfang von dem Buch. Und ich habe es auch kurz abgebrochen, nachdem du gesagt hast, das wird ganz toll, habe ich es weitergelesen und fand es dann auch, ehrlich gesagt, immer besser.
Und das macht es ja auch spannend, diese Szenen, finde ich.
Ja, wenn man das, also das muss man aber mögen. Also ich finde das, ich mag sowas nicht. Ich konnte auch nie, wie heißt der, Garcia Marquez lesen, weil es auch ständig von diesem Zeug wimmelt. Und das
aber man weiß ja gar nicht, ob das jetzt...
Nee, man weiß es nicht, das stimmt.
Ob es jetzt real ist oder...
Wir können das auch jetzt nicht weiter thematisieren, aber ich fand es halt, es hat mich einfach gestört am Anfang. Aber dann hat es mir auch immer besser gefallen. Und ich fand es vor allen Dingen total interessant, weil das ja ein 20-jährige Hauptfigur ist, der Schäfer ist, oder der das auch bewusst ist und sein möchte.
Ja.
Und deswegen fand ich es so interessant, darüber was zu lesen und zu erfahren. Und was mir auch gut, es wird immer wieder Hermann Löns zitiert.
Ja.
Und ich habe noch nie was von Hermann Löns gelesen.
Besser ist das.
Wahrscheinlich, aber trotzdem interessiert es mich jetzt total.
Ja. Aber ich hätte Herrn Thielemann den Preis gegeben, wollte ich jetzt nur noch mal sagen.
Schön.
Gut. Ja, Marianne, jetzt brauchst du ganz viel. Ach, jetzt kurz noch
du bist dran.
Damit du die ganz viel Redezeit am Schluss hast. Okay, gut. Es gibt ja neben dem Deutschen Buchpreis wird in Frankfurt auch noch ein zweiter Preis verliehen. Und zwar das Lieblingsbuch der Unabhängigen. Und der Unterschied der beiden Preise liegt im, sagen wir mal, literarischen Anspruch. Beim Deutschen Buchpreis geht es eben um die hohe Literatur, die ja schon ihre Berechtigung hat, aber das wirkt auf Leser leider oft abschreckend, weil das Lesen ja oft anstrengend ist. Das ist aber bei der diesjährigen Preisträgerin nicht so. Ich finde, das ist schon lesbar diesmal
absolut,
im Vergleich zu früheren Jahren.
Ja.
Aber das ist so der Unterschied. Und bei dem Unabhängigen geht es mehr um der Freude am Lesen. Und auf dieser Liste der Unabhängigen, wir wissen jetzt noch nicht, wer da gewinnt, aber wir haben eigentlich all diese Titel schon besprochen, bis auf eines. Und das ist eben das Buch, was ich jetzt euch noch ans Herzen legen möchte. Das ist von Dora Spencer Ash und dahinter das Meer. Dora Spencer Ash ist eine Spätberufene. Sie ist bereits 1959 geboren und trotzdem ist es ihr erstes Buch. Das heißt trotzdem, das ist ihr erstes Buch. Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es unglaublich positiv ist und auch sehr berührend. Es erzählt die Geschichte von Beatrix, die im Zweiten Weltkrieg wegen der ständigen Luftangriffe nach Amerika zu einer Familie gebracht wird oder zu einer Familie geschickt wird. Amerikaner, scheinbar britische Kinder aufgenommen in dieser Zeit. Und es war eigentlich nur für eine kurze Zeit geplant. Aber nachdem der Krieg eben dann doch länger dauert als erwartet, lebt sie eben 5 Jahre in Amerika. Und zwar 5 prägende Jahre, die Zeit ihrer Pubertät, in einer Familie in Boston. Und das Buch ist so in mehrere Zeitabschnitte gegliedert. Also diese Kriegszeit in Amerika, dann die Nachkriegszeit in London und später wieder Amerika. Und Beatrix bleibt in Kontakt mit dieser Familie, besonders mit den beiden Söhnen, William und Gerald, die beide ein wenig in sie verliebt waren oder verliebt sind. Und diese ganze Geschichte hat mich an ein anderes Buch erinnert, an auch eine sehr schöne Liebesgeschichte, und zwar 2 an einem Tag von David Nichols. Weil auch da geht es um 2 Menschen, die sich über mehrere Jahre hinweg immer wieder sehen und voneinander erfahren, aber es eigentlich unklar ist, ob sie nun wirklich zusammenkommen oder nicht. Und hier ist das im Prinzip auch so. Ich fand es einfach eine total schöne Liebesgeschichte mit einem, wer 2 an einem Tag kennt, dieses Buch hier hat ein sehr positives Happy End. Also für mich ist es aber eine Art New Romance auf hohem Niveau.
Ja, also ich habe es gelesen und ich muss sagen, also im Nachhinein finde ich den ersten Teil den berührendsten, den der in Amerika spielt, weil ich finde, es zeigt am intensivsten die Gefühle der einzelnen Personen. Also sowohl die Eltern von diesen Mädchen, die also wirklich unglaublich hadern damit, ihr einziges Kind wegzuschicken und sich natürlich permanent Sorgen machen, wie es ihr geht und wie die Eltern sind und wo sie hingekommen sind und so weiter. Zum anderen die neue Familie, auch dort die Mutter, die einfach versucht, eine Mutter zu sein, auch für dieses Mädchen. Und aber vor allem eben dieses Mädchen, die irgendwie gar nicht weiß, wie ihr geschieht, die nicht weiß, die davon ausgeht, dass ihre Mutter sie weggeschickt hat, weil sie sie nicht wollte, weil sie war ja noch klein, sie war ja 11, also das Ganze eigentlich nicht so versteht. Und dann natürlich wahnsinnig Heimweh hat nach zu Hause und gleichzeitig aber dann auch irgendwie angetan ist von der neuen Familie und von dem ganzen neuen Umfeld. Und das fand ich eigentlich den berührendsten Teil, weil es am intensivsten ist von den Gefühlen. Ich finde den zweiten und den dritten Teil, da wird die Geschichte weiter erzählt von den einzelnen Personen, aber es hat mich nicht mehr so gepackt, sage ich mal.
Also auch knapper ist vielleicht.
Also es ist viel knapper. Genau, es wird so erzählt dann. Man möchte ja auch wissen, wie es weitergeht. Aber es geht nicht mehr so in die Tiefe, finde ich. Aber ich fand es insgesamt auch, also ich habe da immer wieder drüber nachgedacht, was würden heute Eltern tun in so einer Situation? Und natürlich denkt man dann auch an die heutigen Flüchtlinge, wo die Kinder teilweise auf die Schleppern übergeben werden, also hoch 3, die ganze Schwierigkeit. Ja. Und das sollte man nie vergessen. Und daran musste ich dann einfach auch denken. Und ich finde es schon unglaublich, dass es Menschen gab damals, die einfach gesagt haben, wir können uns das leisten und wir kümmern uns um Kinder und bieten diese Hilfe an, ohne den Staat um Hilfe und sonst was zu bitten. Und von daher finde ich, ist es eine sehr berührende Geschichte über tatsächliche Geschehnisse.
Ja, und was einem auch nochmal so klar geworden ist, diese Entfernungen waren ja was ganz anderes damals. Ja. Also da kam dann irgendwann mal ein Brief. Ja, Tage sind vergangen oder eine Woche ist vergangen
oder und man konnte Briefe gar nicht direkt
drauf eingehen und so. Also das haben wir auch nochmal ziemlich
Ja. Genau, und für mich hat es das auch wieder bestätigt, dass ich diese Liste, also die Bücher, die immer auf dieser Liste drauf sind, ja, eigentlich immer alle gut finde und alle lesenswert. Und das ging mir jetzt mit dem Buch auch so. Und also da hatte ich schon das Gefühl von der ersten Seite an, man kommt ganz leicht rein und es ist so ein richtig schön wegzulesendes Buch.
Genau.
Mhm. Ja. Ganz problemlos.
Ja, wir müssen mal mit den deutschen Buchpreisleuten reden.
Darf ich?
Du, jetzt darfst du ganz lang über dein Buch reden.
Ja, anders als sonst kann ich jetzt ganz, ganz viel erzählen. Und zwar habe ich dabei zwei Bücher. Es sprudelt gleich raus.
Zwei Bücher, weil ich finde, die sind...
Nein, ich stelle auch nur das eine vor, aber die gehören so eng zusammen, dass ich das eine jetzt immer bei dem anderen stehen lassen werde. Und zwar von der Elif Shafak, Am Himmel die Flüsse. Und dabei habe ich passend das Gilgamesch-Epos. Das gehört dazu und die gehören zusammen. Die werden auch so im Regal stehen. Die Elif Shafak, das ist eine britisch-türkische Autorin, die im Großraum London lebt. Sie gehört mittlerweile zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen in der Türkei und auch weltweit. Und wenn man so ihre Vita liest, dann wundert es einen eigentlich, dass sie überhaupt noch Zeit findet zu schreiben. Sie ist wahnsinnig engagiert in ganz vielen Bereichen, also beschäftigt sich mit Frauenrechte oder Rechte im Allgemeinen, LGBTQ, Meinungsfreiheit. Und dann ist sie noch Jurymitglied bei zahlreichen Literaturpreisen. Und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt mitbekommen habt, sie hat bei der Eröffnungspressekonferenz von der Frankfurter Buchmesse aktuell war sie Gastrednerin. Ja. Und ich möchte heute nichts aus dem Buch vorlesen, aber ich möchte ganz kurz was vorlesen, das der Börsenblatt des deutschen Buchhandels zu ihrer Rede geschrieben hat. Das fand ich ganz beeindruckend. Das sind jetzt ein paar so wörtliche Reden. Und ein paar Zitate auch, genau. Ich glaube, wir leben in einer komischen Zeit, so Shafak. Die Welt sei einerseits zerrissen von Kriegen und andererseits tun wir unserer Heimat der Erde Gewalt an. Welche Rolle können dann Geschichten spielen, wo es überall Stressfaktoren gibt? Wir leben in einer Zeit, wo wir weniger Wissen hätten, obwohl uns dauernd Informationen aus Social Media überschwemmen. Informationen, bei denen wir keine Zeit hätten, sie zu überprüfen. Wann haben wir das letzte Mal gesagt, ich weiß es nicht? Solch ein Ansatz sei ein wichtiger Aspekt für Philosophie und Kommunikation gewesen. Wahres Wissen, das müsse man langsamer machen. Wir brauchen langsamen Journalismus. Wir brauchen Bücher. Und als Schriftstellerin betont sie, für Weisheit brauchen wir Literatur. Literatur kann Menschen wieder zum menschlichen Wesen machen. Wir können Würde wiederherstellen, wo es keine Würde gibt. So sei Schilderung der türkischen Geschichte, vor allem eine männliche Geschichte. Bei Frauen etwa, da herrscht Stille. Man müsse in diesen Schichten der Stille quasi archäologisch graben. Literatur könne ein Akt der Hoffnung des Widerstands sein. Dann schlug sie den Bogen zurück zum Anfang. Wir leben in einem Zeitalter der existenziellen Angst. Wie können wir weitermachen? Ihre eigenste Angst sei die Abwesenheit von Emotionen. Das Schlimmste wäre es, wenn das Zeitalter der Angst zum Zeitalter der Apathie würde. Hier sei Literatur ein wichtiges Gegenmittel. Und also es gab dann auch viel Applaus nach dieser Rede. Und der Chef von der Frankfurter Buchmesse, der Jürgen Boos, der sonst immer noch mal Fragen an die Autoren stellt, der hat diesmal darauf verzichtet, um die Botschaft von Elif Shafak im Raum nachwirken zu lassen. Also das fand ich ganz interessant. Und genau, man hat bei ihr so das Gefühl, dass alles, was sie anpackt, dass sie das so richtig macht und mit Leib und Seele. Und mir ging es jetzt so, als ich nochmal so ein bisschen reflektiert habe zu diesem Buch, bei manchen Büchern, da weiß ich nicht, was ich erzählen soll oder man will nicht zu viel vorne weggreifen oder es sind ruhige Bücher und es gibt gar nicht so viel, was man erzählen kann. Und hier ging es mir bei dem Buch eben ganz anders, weil das so viele wichtige Themen hat, wo man schon allein über ein Thema stundenlang reden kann. Also machen wir dann später noch. Und ich hatte beim Lesen dieses Buches das Gefühl, dass es nicht ein Roman ist, sondern dass es wirklich mindestens drei Bücher sind. Es gibt drei Handlungsstränge, die parallel zueinander erzählt werden. Und jeder Handlungsstrang hatte für mich so einen eigenen Klang. Es geht zum Beispiel unter anderem um Arthur, König der Abwasserkanäle und Elendsquartiere, der 1840 am Ufer der Themse geboren wird. Er wächst unter ganz armen Verhältnissen auf und er ist ein ganz schlauer und schafft es dann zum einen erstmal eine Anstellung in einem Verlag zu bekommen und später dann im British Museum zu arbeiten. Und er entschlüsselt Keilschrift und stößt auf Tontafeln, die Teile des Gilgamesch-Epos enthalten. Und von dem Moment an ist er besessen, die restlichen Tontafeln zu finden und reist daraufhin in das Zweistromland. Zu der Zeit gab es viele britische, französische, finnische, deutsche Archäologen, die nach Relikten des alten Ninive gesucht haben. Und dort trifft er auf Jesiden, die ihn auch aufnehmen, und er macht eine schicksalshafte Bekanntschaft. Dieser Handlungsstrang, der hatte für mich so ein bisschen den Klang des alten Londons, wie man bei Charles Dickens auch so liest. Also
der kommt
das war
vor, gell?
Genau, der kommt auch drin vor, aber vorher habe ich mir schon gedacht, das ist genauso der Stil und genauso beschrieben und diese Armut, die in den Gassen herrscht und die Krankheiten, die durch diese Straßen ziehen. Das
wird vor allen Dingen saugut erklärt. Also das Tolle fand ich, dass auch so viele Sachen, also so viele wirklich Hintergrundwissen in dem Buch vorkommen, was die Figuren,
genau.
Also was viel mehr über die Geschichte hinaus.
Ja, das ist das eine Thema, wo wir später drüber reden werden.
Ja, okay. Ich wollte
vorbereiten. Nee, das ist super. Die zweite Geschichte, also der zweite Handlungsstrang, der wirkte so vom Klang, das war so ein bisschen märchenhaft. Das wirkte
die Oma,
genau, das strahlte Ruhe aus und war für mich sehr entschleunigend. Da geht es um die 9-jährige Narin, die 2014 am Ufer des Tigris in der Türkei aufwächst. Sie wächst bei ihrer Großmutter auf und die Großmutter, die stammt aus einer Linie von Heilerinnen und Seherinnen. Sie erzählt dem Mädchen ganz viele Geschichten und Weisheiten aus der Vergangenheit. Die beiden gehören der ethnisch-religiösen Gruppe der Jesiden an. Sie haben auch keine heilige Schrift und diese Geschichten, ihre eigene Geschichte, die wird mündlich überliefert. Nachdem Teile des Ortes, also ihres Ortes, von Bulldozern überrollt werden, machen sich die beiden auf den Weg in den Irak. Die Narin soll dort im heiligen Lalistal getauft werden. Das ist eine Entscheidung, die sie bald bitter bereuen werden. Genau. Und die beiden, die wirken so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Es gibt ganz viel Fortschritt um sie rum. Und also 2014, wenn ich mich zurückerinnere, wie wir hier in Deutschland leben. Und wenn man diese Geschichte liest, das kommt einem vor wie vor 100 Jahren. Genau, der dritte Handlungsstrang, der spielt in London. Allerdings dann, also wieder in London 2018. Hat auch einen eigenen Klang, ich kann aber gar nicht sagen, wie. Relativ modern. Es geht um Saleka. Das ist eine junge Wissenschaftlerin, eine Hydrologin, die sich mit Wasser beschäftigt und forscht, frisch von ihrem Mann getrennt und sie zieht auf ein Hausboot. Saleka ist als Kind zur Waisin geworden, wuchs dann bei Onkel, Tante und Cousine auf und fühlte sich eigentlich schon ihr Leben lang entwurzelt. Sie trifft auf Nen, das ist eine Tätowiererin, die fasziniert ist von alten Kulturen. Unter Keilschrift und viel Zeit im British Museum verbringt. Und da merkt man schon, dass sich die Handlungsstränge immer wieder kreuzen. Die Geschichten, die überlappen zum Teil. Es hat eine wunderschöne Sprache, finde ich. Also das kann sie gut, hast du ja auch gesagt, Moni.
Ja.
Sie kann einfach erzählen. Es ist ein sehr dichter Roman. Es passiert ganz viel, es steckt ganz viel drinnen. Es sind viele wichtige Themen, eben auch wie Kunstraum, Raub, interessante Fakten übers Wasser. Das kommt immer wieder vor. Die Keilschrift und Brauchtum und auch ganz heftig und was mich sehr mitgenommen hat, der Völkermord an den Jesiden 2014, dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit hineinspielen. Genau, ich habe dann noch ein Schlusswort. Ihr dürft jetzt aber erst mal reden.
Ja, also die Shafak zählt zu den Autorinnen, zu meinen Lieblingsautorinnen, einige ihrer Bücher zu meinen Lieblingsbüchern, weil ich es einfach mag, wie sie schreibt. Ich finde, sie schreibt unglaublich poetisch. Sie hat eigentlich in dem, was sie schreibt, alles vereint, was sie als Person auch ausmacht. Sie ist einerseits eine ganz moderne Frau, aber sie kommt eben, man merkt, sie kommt aus der Türkei. Da kommt auch eben gerade dieser Teil der fast so orientalischen Märchen manchmal so ein bisschen durch diese Geschichten der Oma, die erzählt. Und sie hat sehr großes Wissen, sie recherchiert sehr gut. Man lernt eigentlich in allen ihren Romanen, hat man hinterher das Gefühl, man ist klüger wie vorher, was ich toll finde, wenn es jemand schafft, das in so einer Romanhandlung zu verpacken. Und ich finde auch den Aufbau dieses Romans einfach so unglaublich poetisch und schön. Bei jemand anderem wird man es vielleicht esoterisch empfinden, aber bei ihr eben nicht, weil sie ja dieses Wasser, das durch die Flüsse fließt, das ist ja das bindende Glied zwischen diesen drei Geschichten. Wo sie sagt, eigentlich bei der Geschichte, die eigentlich in der Gegenwart spielt, eigentlich könnten diese Tropfen des Wassers alle anderen Personen vorher auch schon gesehen haben. Und das finde ich so einen wunderschönen Gedanken, der bei ihr eben überhaupt nichts Esoterisches hat, sondern eigentlich eher was Poetisches hat. Und also bei mir brauchst du kein Wort für Schaffack einlegen, weil ich finde sie ganz großartig.
Ja, ich fand es wirklich ganz toll. Also ich bin noch mittendrin, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Ich finde es ganz toll, wirklich. Also diese ganze Geschichte ist toll. Ja. Also alle drei Teile, die ja nur sehr lose zusammenhängen, also das ist ja nicht so, dass das jetzt, weiß ich nicht, vielleicht kommt noch was, wo es wirklich auch zusammenhängt, aber bis jetzt hängt es sehr lose zusammen, trotzdem sind alle für sich wirklich großartig. Mhm. Und man liest es einfach total gern ganz toll. Also, und vor allen Dingen, man kriegt halt noch mehr mit. Das finde ich auch das Schöne. Also es ist nicht nur eine tolle Geschichte, die unterhaltsam ist, sondern die transportiert ganz viel Wissenswertes oder Sachen, die ich noch nicht gewusst habe, kommen damit. Und ich würde noch ganz kurz auf diese auf die Esiden eingehen. Ich habe gelernt, dass die Esiden heißen. Mhm. Und damit noch mal ganz kurz zurückkommen zum Deutschen Buchpreis, weil ein Buch nominiert wurde für den Deutschen Buchpreis von der Ronja Othmann. 74 heißt es. Und das ist ein Buch über den 74. Genozid an den Esiden. Also die haben da mitgezählt. Also es ist wirklich schrecklich eigentlich, was diesen Menschen zugestoßen ist oder noch zustößt. Und 2014 war eben der 74. dieser furchtbaren Verbrechen gegen die Esiden. Und dieses Buch 74, das verstehe ich überhaupt nicht, wie das auf die Liste des Buchpreises kam, weil das jetzt wirklich kein Roman ist, sondern eigentlich ein Sachbuch. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es erschienen ist. Und wenn man es aushält, auch lesenswert, weil es schon sehr hart ist, weil die halt also aus Gerichtsprotokollen zitiert und in den Irak fährt und Menschen besucht, die halt das überlebt haben. Also das, ich wollte jetzt nicht die Stimmung runterziehen, aber das ist so ein, fand ich einfach nochmal wichtiges Thema, eben über die Esiden da nochmal was zu erfahren. Mhm.
Soll ich mein Schlusswort sagen?
Du kannst gerne.
So wie Flüsse stille Beobachter einer Region sind, dürfen wir stille Beobachter der Geschichten in diesem Buch sein. Mitgerissen, aufgewühlt, beobachtend, getrieben und treibend.
Das hast du dir selber überlegt.
Das ist mir vorhin eingefallen.
Da bleibt nichts mehr zu sagen.
Ich fühlte mich vollgesogen mit dieser Geschichte.
Ja, das ist ja. Das,
so ist ganz es. Genau. Ist erfüllt. Wirklich,
ja. Mhm. Und warum hat dieses Buch keinen Preis bekommen? Oder hat es irgendwo anders einen Preis bekommen? Aber das ist genau das, was man eigentlich lesen will. Ne? Also wirklich, es hat 700 Seiten oder so, aber man möchte dann eigentlich keine Seite missen.
Nee, und man wirklich taucht einfach in diese Geschichte ein und ist weg von der Realität und möchte eigentlich gar nicht mehr auftauchen. Mhm. So.
Ja.
Ja.
Gut, das waren unsere Empfehlungen für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr keine weiteren missen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Könnt auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Und alle Besprechungen haben wir nochmal verschriftlicht in der Buchpicker-App. Da könnt ihr die nochmal nachlesen und auch viele andere Tipps von anderen Buchhändlern finden. Bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Tschüss.
Nix. Nix als Bücher. Nix als Bücher im Sinn.